Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören. Aus dem ersten Buch Mose. Ich habe mir das jetzt gar nicht heute Morgen. Es geht um die Sintflut, liebe Geschwister, auf jeden Fall. Ab Vers 1, interessanterweise habe ich jetzt alles aufgeschrieben, nur dieses eine nicht. Aber ihr hört einfach auf das Wort und die Sintflut bei mir überschrieben. Erste Buch Mose. Kapitel habe ich jetzt nicht dabei, aber ja, ihr werdet es finden. 7. Danke, Bruder. Kapitel 7, Abvers 1, da heißt es: Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. Von allen reinen Tieren nimm zu dir je 7, das Männchen und sein Weibchen. Von den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je 7, Männchen und Weibchen, um Nachkommen am Leben zu erhalten auf der ganzen Erde. Denn von heute an in 7 Tagen will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte, und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Er war aber 600 Jahre alt, als die Sintflut auf Erden kam. Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut. Von den reinen Tieren und von den unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden gingen sie zu ihm in die Arche paarweise, je ein Männchen und Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. In dem 600. Lebensjahr Noah, am 17. Tage des 2. Monats, an diesem Tag, brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf. Und ein Regen kam auf Erden 40 Tage und 40 Nächte. An eben diesem Tage ging Noah in die Arche mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, mit seiner Frau und den 3 Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Tier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf Erden kriecht, nach seiner Art und alle Vögel nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, alles, was Fittiche hatte. Das ging alles zu Noah in die Arche paarweise, von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war. Und das waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch, und sie gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen sehr auf Erden, und die Arche fuhr auf den Wassern. Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge, sodass sie ganz bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden, und alle Menschen. Alles, was Odem des Lebens hatte, auf dem Trockenen, das starb. So vertilgte er alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis hin zum Vieh, zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Sie wurden von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 150 Tage. Ja, liebe Geschwister, wie kaum eine andere Geschichte in der Bibel ist diese Geschichte von Noah und seiner Arche in das kollektive Gedächtnis der Menschheit übergegangen. Selbst bis zum Kinderspielzeug. Ich glaube, wir haben auch noch eine Arche Noah zu Hause stehen. Also auch bis dorthin ist diese Geschichte vorgedrungen. Ja, dieses traumatische Erlebnis einer alles verschlingenden Flut ist das Schreckgespenst für diese unsere Welt und vergleichbar vielleicht mit der Vorstellung, dass ein Asteroid auf unseren Planeten stürzen würde oder aber, dass ein Nuklearkrieg unsere schöne Erde zu einer unbewohnbaren Wüste machen würde. Ich denke, dass auch die Angst vor dem Klimawandel und seinen möglicherweise katastrophalen Auswirkungen auch in diese Richtung, dass auch diese Angst in diese Richtung geht. Wenn man all diese Ereignisse mal zusammennimmt, dann haben sie eines gemeinsam, und zwar die Vorstellung, dass der Mensch einem Großereignis plötzlich machtlos gegenübersteht und seinem Schicksal, so könnte man sagen, ausgeliefert ist. Ja, wir Menschen, ja, die wir doch so gerne Herr über unser Tun wären, wir sind plötzlich hilflos und wir sind klein und wir sind ein Spielball von Mächten, die sich unserer Kontrolle entziehen. Diese Bibelgeschichte soll jedoch noch mehr sein. Stellt sie doch den Anfang einer spannenden Reise dar, die wir, liebe Geschwister, in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam antreten wollen. Eine Reise, die uns durch die gesamte Bibel führen wird und die einmal mehr deutlich macht, welch großen und auch herrlichen Gott wir haben. Ja? Ein Gott, der Alpha und Omega ist, Anfang und Ende, und dessen Wort, die Bibel, die Heilige Schrift, ein vollendetes Kunstwerk darstellt. Ich bitte an dieser Stelle nochmal um Nachsicht. Ich bin Historiker, von daher bitte ich um Nachsicht, dass es ab und an auch etwas historisch wird. Aber ich kann da nicht aus meiner Haut raus und ich muss gemeinerweise auch gestehen, ich will es an der Stelle auch gar nicht. Das heißt, ich werde auch immer wieder mal versuchen, die Worte der Bibel in einen größeren Kontext einzuordnen. Und ganz am Ende dann wird hoffentlich wieder einmal uns allen bewusst werden, dass das inspirierte Wort, die Heilige Schrift, keine Anhäufung von Zufällen ist, sondern dass es Gottes souveränes und auch zielgerichtetes Handeln mit uns Menschen widerspiegelt. Und diese Reihe, über die ich jetzt gedenke zu predigen, so Gott will, steht unter der Überschrift die Zahl 40 in der Bibel. Und ihr werdet es nicht glauben, diese Zahl 40, die kommt immer wieder vor. Und heute Morgen beginnen wir mit Noah und seiner Familie. Und wir erinnern uns in 1. Mose 6, ein Kapitel zuvor, da erfahren wir etwas über diesen Noah und wir erfahren etwas über die Vorgeschichte der Sintflut. Ab Vers 5 heißt es nämlich in 1. Mose 6, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber, jetzt kommt das große aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. In diesen wenigen Zeilen, liebe Geschwister, spiegelt sich die ganze Tragik wider, die uns Menschen ausmacht. Es heißt nämlich, das Trachten unseres Herzens ist böse immer da. Was für ein vernichtendes Urteil Gottes. Gott sagt nämlich nicht, das ist nämlich das, was wir Menschen gerne glauben. Gott sagt nämlich nicht, du Mensch bist gut, aber manchmal leider kommst du etwas vom Weg ab. Nein, Gottes Urteil besagt, dass wir Menschen ein böses Herz haben und dass unser Trachten auf das Böse ausgerichtet ist. Ja, und das ist niederschmetternd. Das wollen wir nicht hören, auch nicht Sonntagmorgen in der Gemeinde, in der Kirche, wo auch immer. Das ist nämlich total niederschmetternd, denn das passt nicht zu unserer Selbsteinschätzung. Die Selbsteinschätzung, die wir haben, ist nämlich folgende. In der Regel sehen wir das Böse immer bei den anderen. Die Fehler machen andere, die sehen wir nämlich auch ganz genau. Aber wir selber, liebe Geschwister, wir sind doch eigentlich soweit ganz gut. Ja? Ab und an vielleicht mal etwas vom Wege abgekommen, aber insgesamt doch nicht so schlecht wie alle anderen. Gott sieht das anders und in dieser wahrlich ausweglosen Situation, sie ist ausweglos, weil das Wort immer da, ja da steht, also da ist kein Ausweg mehr möglich, das Trachten des Herzens ist also immer so. Da kommt der Herr und Schöpfer dieser Welt und all ihrer Bewohner zu dem Schluss, dass er seinen Entschluss, das was er nämlich vorher gemacht hat, rückgängig machen möchte. Und er diese verdorbene Menschheit dem Tode überantworten wird. Lediglich ein Mensch findet Gnade bei Gott, nämlich der Noah. Die Zahl wollen wir uns übrigens merken. Ich denke, auch mit rudimentären Mathekenntnissen, die Zahl 1 können wir uns alle merken. Ein Mensch allein fand Gnade vor Gott. Ja, und nun nimmt das Geschehen seinen Lauf. Und Gott, der Herr, der bereitet die Sintflut vor. Jetzt könnte man natürlich fragen, ja Mensch, warum gerade dieser Noah? Was hat der Noah, was ich nicht habe? Warum findet der denn nun Gnade vor Gott? Und die Bibel berichtet uns in Vers 9, dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten, er wandelte mit Gott. Noah wandelte mit Gott. Ich würde es mal modern so interpretieren, dass Noah 24/7, das sagt man heutzutage so, mit Gott unterwegs war. Das heißt, Noah war nicht nur sonntags, es kommt darauf an, wann jetzt der Gottesdienst beginnt, aber sagen wir mal von 9 bis 12 mit dem Herrn unterwegs, sondern auch den ganzen langen Rest der Woche. Das heißt, er wandelte durch Höhen, Überhöhen, was weiß ich, und Tiefen. Er fragte Gott um Rat. Er teilte seine Sorgen und Ängste mit ihm und ließ ihn auch an seiner Freude teilhaben. So in etwa könnte ich mir jetzt dieses Wandeln mit Gott vorstellen. Und nun plötzlich bekommt Noah von Gott einen gigantischen Auftrag. Gigantisch. Und nicht so wie wir. Oftmals, ich kenne das von mir auch, ja, wenn es heißt, mach mal dies oder mach mal das. Da hört man ein Murren aus meinem Mund. Bei Noah hat man dieses Murren nicht gehört. Er fing nämlich sofort mit der Arbeit an. Manch eine Ehefrau wünscht sich das vielleicht, wenn sie zu ihrem Ehemann etwas sagt und er fängt sofort an. In Vers 13 heißt es nämlich dann, da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Ist das nicht ein toller Gott? Der gibt eine Begründung ab. Braucht er gar nicht, macht er aber. Er sagt, warum er es tun möchte. Und dann sagt er zu Noah, mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Und dann ein paar Zeilen weiter. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Kurz zuvor war ja Weihnachten. Wir denken nochmal an Maria, ne? Wo der Engel kam und sagte, du bist sozusagen von Gott auserwählt. Jetzt ist dieser Noah auserwählt. Wir stellen uns das ja, denke ich, oftmals auch so schön vor. Und was das für eine tolle Sache ist, wenn Gott einen auserwählt. Aber jetzt... Naja, jetzt steht er da, soll da dieses Boot bauen. Und dann sagt Gott auch noch, mit dir will ich einen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen, von allen Tieren, von allem Fleisch, hier ein paar Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Das ist gigantisch, ja, liebe Geschwister. Gigantisch. Und in diesen wenigen Worten, da kündigt sich eine Apokalypse an, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte und wie die Welt sie bis heute auch nicht mehr sehen und erleben musste. Die ganze Menschheit, alle Tiere, alle Pflanzen, alle menschlichen Zeugnisse, auch die Bauwerke, alles, was die Menschen erschaffen hatten, alles sollte vernichtet werden. Frage ist natürlich, können wir uns das überhaupt vorstellen? Wer von euch so modern ist, zu Hause einen Fernseher zu haben und auch manchmal Nachrichten schaut, der wird die Bilder aus Kalifornien kennen. Ja? Diese schrecklichen Waldbrände und die Folgen. Und man sieht dann im Fernsehen die weinenden Menschen stehen, die da vor irgendwelchen Ruinen stehen und weinen und die Reste ihrer Existenz sehen. Und die ganzen Wohnviertel, die es mal gab, die gibt es nicht mehr. Und man sieht so die einzelnen Schornsteine, die da noch gespenstisch in den Himmel ragen und die sozusagen davon zeugen, dass hier einmal menschliches Leben vorhanden war. Ja, für die Amerikaner da in Kalifornien ist das etwas Neues. Für uns hier in Deutschland ist das nichts Neues, denn Nacht für Nacht im Zweiten Weltkrieg haben wir ein ähnliches Inferno hier in Deutschland erleben dürfen. Stadt für Stadt, Wohnviertel für Wohnviertel fielen die Bomben und die Feuerstürme tobten und ganze Innenstädte, ja, hier in Wuppertal oder auch in Solingen, ja, wir brauchen nur durch die Städte wandern, da sieht man das heute noch, die verschwanden von der Landkarte. Aber, liebe Geschwister, es gab Hoffnung, auch in diesen düstersten Zeiten, denn es gab Wälder, es gab Felder, es gab Gebiete um uns herum, um die Städte herum. Die standen noch, die gab es noch und sie gaben Hoffnung auf einen Neuanfang. Und all jene, die diese Zeit miterlebt haben, die den Krieg miterlebt haben, ja, die wussten, was Krieg bedeutet und die waren oftmals so entschiedene Gegner, denn sie wussten, welch Höllenfeuer die Menschen auf andere Menschen abgeworfen hatten. Oder denken wir eine Stufe höher, Hiroshima, Nagasaki, die Atombomben, die da auf zwei Städte in Japan abgeworfen wurden und die Urgewalten freigesetzt haben. Das heißt, wenn Menschen das Höllenfeuer der Nuklearwaffen zum Einsatz bringen und mit einem Schlag abertausende Menschen töten und zu Krüppeln schlagen. Oder aber, wir müssen es immer wieder betonen, auch wenn das heute nicht oftmals nicht gehört oder Menschen das nicht hören wollen. Wir müssen es betonen. Der oftmals wahnwitzig leichtfertige Umgang mit dem Krieg und dem Ausreizen der atomaren Karte bis zum Äußersten, wo nur ein ganz kleiner Fehler genügt, um ein nukleares Armageddon auszulösen, dem wirklich alles, aber auch alles zum Opfer fallen würde, was auf dieser Erde keucht und fleucht. Und dieser Hinweis ist mir deshalb auch so wichtig. Es gibt nämlich einen Unterschied, einen ganz großen Unterschied. Denn im Gegensatz zu unserer heutigen Bibelstelle, in der Gott der Handelnde und der Ausführende ist, ist der heutige Mensch es, der sich diese gottgleiche Macht und Stellung anmaßt, dass er nämlich über Gottes Geschöpfe richten und sie gegebenenfalls kollektiv bestrafen und vernichten kann. Und glaubt mir, wir wollen die Details weglassen. Es dauert nachweislich weniger als 2 Stunden, wenn es zu einem Nuklearkrieg kommen würde weltweit, weniger als 2 Stunden würden ausreichen, um die gesamte Erde, wie wir sie kennen, zu vernichten. Ja? Wir Menschen besitzen plötzlich diese Macht. Und es ist allein Gottes Gnade bis heute gewesen, dass wir davor bewahrt wurden. Wir Menschen Wir waren es nicht. Es war Gott allein, der bis jetzt Gnade hat walten lassen. Bei Noah, und das ist das Entscheidende, war es Gott, der sein Urteil vollstreckt hat an der Menschheit. Und er hat diesem Noah genaue Instruktionen gegeben, dass er und seine Familie und auch die zu rettenden Tiere sicher und wohlbehalten in die Arche gelangen würden. Wir lesen in Vers 4, denn von heute an in 7 Tagen will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Für mich, ich liebe Tiere, das ist nicht unbekannt, ist es die Stelle zum Beispiel auch so interessant, dass diese ganzen Tierchen so treu und brav in diesen hölzernen Kasten reingelaufen sind. Ich denke, Kinder würden diese Frage wahrscheinlich zuerst stellen. Wie kann denn das sein? Die sind doch alle so wild und wie kann das sein? Ich gehe mal davon aus, dass das nicht an Noah natürlich lag, dass sie da alle so treu und brav von allen Himmelsrichtungen her in die Arche liefen. Auch da war Gottes gnädige Hand im Spiel. Nun, jetzt laufen die da auf diese Arche zu und laufen da rein. Und dann lesen wir zum ersten Mal die Zahl 40, die ich gerade auch schon erwähnt habe und die uns in den nächsten Wochen noch des Öfteren begegnen wird. 40 Tage und 40 Nächte sollte es regnen. Böse Zungen würden sagen, also die Arche ist wahrscheinlich in Wuppertal gebaut worden, aber das sind eigentlich böse Vorurteile. Auf jeden Fall sollte es 40 Tage und 40 Nächte regnen. Und diese Zahl 40, ich hatte schon erwähnt, die ist eine ganz interessante Zahl aus biblischer Sicht. In einer Abhandlung konnte ich dazu Folgendes finden. Für Theologen stellt diese Zahl 40 einen Zeitraum dar, der zu Buße und Besinnung auffordert, der Wende und auch Neubeginn ermöglicht. Sie wird gebildet aus dem Produkt von 4 und 10, die 4 als Zahl steht üblicherweise für das weltumspannende, irdische und vergängliche. Sie symbolisiert die Himmelsrichtungen als auch die Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft und die Lebensphasen Kindheit, Jugend, Erwachsensein und Alter. Und die Zahl 10, also Zahl 4 und 10, 4 mal 10, 4 und 10, die Zahl 10 gilt als Zahl des in sich vollendeten Ganzen. Sie ist die Summe der ersten 4 Ziffern 1 plus 2 plus 3 plus 4 und bezeichnet die Zahl der Finger und gilt als Symbol des Kreises und dokumentiert ihren ganzheitlichen Anspruch nicht zuletzt in der biblischen Zahl der 10 Gebote. Jetzt sind wir alle weiser. Also wir sehen, auch mit den Zahlen haben sich Menschen Gedanken gemacht, was das bedeuten könnte, auch mit den 10 Geboten. Aber sag mal, wenn wir jetzt mal all diese menschlichen Interpretationsansätze weglassen und man sagt, naja gut, also das führt jetzt zu weit. Also eins dürfen wir mit Sicherheit wissen, dass die Zahl 40, nämlich die 40 Tage und Nächte in der Arche für Noah und seine Familie von einschneidender Bedeutung waren. Und wir dürfen, auch wenn wir das hier nicht lesen, mit, denke ich, mit einigem Recht davon ausgehen, dass diese Zeit der Besinnung von Noah und seiner Familie auch dazu genutzt wurde, ja, das bisherige Leben Revue passieren zu lassen und vor allen Dingen auch über Gottes Worte nachzudenken, dass Gott der Herr nämlich vom Frevel der Menschen gesprochen hatte und davon, dass sein Unwillen groß geworden war, so groß, dass Gott, der Herr, sein eigenes Werk wieder zunichte machen wollte. Ja, liebe Geschwister, eine Zeit der Besinnung, eine Zeit der Buße lag nun vor Jona und seiner Familie. Kennst doch du solche Zeiten? Mit Sicherheit kennst du sie, mit Sicherheit. Wenn das ganze Leben, wenn dein Leben zu einem Stillstand gekommen zu sein scheint und du ganz allein mit Gott, dem Herrn, zubringst und du dein Tun und dein Handeln im Lichte Gottes betrachtest, sei es durch Krankheit, sei es durch einen Schicksalsschlag in deinem Leben oder den Tod eines lieben Menschen. Ganz plötzlich in unserem Leben steht die Zeit still und du und ich, wir stellen uns die Frage aller Fragen, wer bin ich eigentlich überhaupt und wie steht es überhaupt mit meinem Verhältnis zu Gott? Vielleicht hast du dir die Frage aber auch noch nie gestellt, weil du von Gott gar nichts weißt oder aber auch gar nichts wissen möchtest. Vielleicht verlief dein bisheriges Leben auch so glatt, wie man zu sagen pflegt, ja, und Gott spielte für dich gar keine Rolle, du warst auf der Überholspur, alles lief wunderbar. Und dann tritt Gott der Herr, wie Pastor Busch es einmal beschrieben hat, als er als Offizier an der Front stand und er ist also im Ersten Weltkrieg und er es so beschrieben hat, dass Gott wie eine Mauer vor ihm stand und er da reingekracht ist. Ja, und dann tritt Gott vielleicht, wenn er dir gnädig ist, plötzlich in dein Leben. Tja, und dann? Liebe Geschwister, wir dürfen nämlich annehmen, dass auch der Bau der Arche natürlich von vielen Menschen beobachtet worden ist. Aber wir lesen von keinem einzigen Menschen, der am Ende doch noch zu Gott umkehrte, Buße tat und von Gott nachträglich noch auf die Liste gesetzt wurde, um in der Arche dem Tod zu entgehen. Ein Mann nur und seine Familie fand Gnade vor Gott und nur ein Rettungsschiff schwamm am Ende auf den Wassern des Todes. Auch diese Zahlen wollen wir uns merken. Doch Geschichten, in denen Gott im Regimente sitzt, die gehen für die Seinen immer gut aus. Kein Sturm ist so stark, keine Wassermassen so gewaltig, dass Gott der Herr die Seinen nicht vor dem Untergang bewahren würde. Und so lesen wir in 1. Mose 8, ab Vers 1. Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war. Und Gott ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Kleine Worte. Gott denkt an uns. Ja, der hat nicht die Leute da in die Arche gepackt und im wahrsten Sinne des Wortes nach mir die Sintflut. Nein, Gott denkt an die Seinen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen immer mehr ab nach 150 Tagen. Am 17. Tag des 7. Monats setzte die Arche auf dem Gebirge Ararat auf. Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab bis auf den 10. Monat. Am 1. Tage des 10. Monats sahen die Spitzen der Berge hervor. Und jetzt begegnet uns wieder die Zahl. Nach 40 Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben rausfliegen. Der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Tja, da ist er wieder, die Zahl 40, liebe Geschwister. Die Zeit der Einkehr, der Buße, der Bewahrung durch Gott, die war vorbei. All diese langen Tage und Nächte hindurch setzten Noah und die Seinen all ihr Vertrauen ganz allein auf Gott und seine Gnade. Die Planken des Schiffes ächzten, sie knarzten. Die Tiere und Menschen, die mögen unruhig gewesen sein. Zumindest ich wäre es gewesen, wenn ich da in diesem Schiffchen gesessen hätte. Aber Noahs Blick blieb fest auf den gerichtet, der nämlich ganz allein für seine Familie Rettung und Hoffnung war. Gott der Herr. Der Noah und seine Familie sicher durch diesen Sturm des Todes hindurchgeleiten würde. Und so geschah es am Ende dann ja auch. Das heißt, da redete Gott mit Noah und sprach, geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir, alles Getier, das bei dir ist, und allem Fleisch, an Vögeln, an Vieh, an allem Gewürm, das auf Erden kriecht, das lass mit dir herausgehen, dass sie sich regen auf Erden und fruchtbar sein und sich mehren auf Erden. Tja, das muss ein schöner Tag gewesen sein für Noah. Er geht dann raus mit seiner Familie und so weiter. Ja, was hätten wir gemacht? Der eine hätte sich vielleicht in die Sonne gesetzt, der andere hätte, ich weiß nicht, was gemacht. Aber Noah macht Folgendes in Vers 20, da heißt es, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Ist das nicht schön? Die Not ist vorbei und Noah denkt zuerst an Gott. Und der Herr wiederum, der ist immer noch da. Der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Da steht es noch einmal. Das war klar. Das würde sich nicht ändern, sagt Gott, das ist so. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Tja, und so standen die, vielleicht könnte man sagen, die letzten, ja und gleichsam auch die ersten Menschen wieder auf festem Boden. Sie brachten Gott ein Brandopfer dar, gaben somit ihm allein alle Ehre und hielten in ihren Händen Gottes Verheißung, dass solch eine Sintflut, solch ein Verderben nimmermehr sich wiederholen sollte, solange diese Erde bestehen würde. Tja, an sich ist das nur eine schöne Geschichte, aber die Frage ist natürlich, wie ist das mit uns heute Morgen? Wie ist es mit dir und wie ist es mit mir? Worauf setzen wir eigentlich unser Vertrauen, liebe Geschwister, wenn die Welt um uns herum in Trümmer fällt? Und liebe Geschwister, reagieren wir überhaupt noch auf Gottes Warnungen? Haben wir vor allen Dingen auch noch ein ehrliches Interesse an seinen Zurechtweisungen? Schauen wir lieber weg oder schauen wir ganz allein auf ihn und auf seinen Sohn Jesus Christus, der, gleich wie diese Arche in unserer Geschichte, der einzige Rettungsanker ist, der uns durch die Stürme des Todes Sicherheit geben kann. Das heißt, vertrauen wir wirklich ganz auf Jesus Christus als unserem Rettungsboot, dem einzigen Boot, welches uns sicher durch die Fluten tragen kann? Oder vertrauen wir immer noch auf uns und unsere Fähigkeiten, wie wohl auch all die anderen Menschen zur Zeit Noahs, die den Bau natürlich mitverfolgt haben, die aber irgendwie weiterhin auf ihre Stärke, ihr Vertrauen setzten und nicht auf Gottes Rettungsboot? Das heißt, vertrauen wir ganz allein auf Jesu Tat am Kreuz von Golgatha, als er für die Sünden der Menschen sein Leben ließ? Oder vertrauen wir auf unser Tun, vertrauen wir auf unsere Stärke? Die Frage ist also, wirst du einst Schiffbruch erleiden? Oder wird Gottes Boot dich sicher in seine Arme tragen? Und hast du dir diese Frage schon einmal ernsthaft gestellt? Du lebst noch, heute sitzt du hier, also lebst du noch. Heute ist es nämlich noch nicht zu spät, dir diese Frage ernsthaft zu stellen. Worauf wartest du also noch? Amen. Ich will beten. Vater, Herr und allmächtiger Gott, wir danken dir. Du schickst ein Schiff aus, was da auf den Wellen des Todes sicher schwimmt. Und dieses Rettungsboot, das hast du den Menschen geschenkt. Es ist dein Sohn Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Und noch ist Gnadenzeit, Herr, und noch können wir kommen zu dir, zu deiner Rettungstat am Kreuz. Du hast alles vorbereitet. Wir brauchen nichts tun und wir können auch nichts tun. Und deine Hand ist ausgestreckt. Und ja, Herr, wollen dich bitten in dieser Zeit der Gnade, die noch da ist. Hab du Gnade, Herr, und ja, schenke du den Menschen offene Herzen, dass sie diese Gnadenhand, diese ausgestreckte ergreifen. Darum wollen wir heute Morgen bitten, Herr, in Jesu Namen. Amen.